Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Reflexe mit Dagmar Walser und mit Anna Pabst. Anna Pabst ist noch keine 30, sie ist Regisseurin und Theaterautorin und Mitte März kommt ihr neuestes Stück am Schauspielhaus Zürich zur Uraufführung. Anna Pabst ist nun hier bei mir im Studio. Die Gottesanbeterin, so heißt ihr Stück, das sie für Schauspielhaus Zürich geschrieben haben. Es ist ein Stück über den Glauben oder über unterschiedliche Wahrheiten und Perspektiven. Die Protagonistin heißt Rita, sie ist Lehrerin. Sie ist auch Predigerin und bis am Schluss bleibt eigentlich unklar, ob sie krank ist, in eine Psychose gefallen ist oder und tatsächlich von Gott gerufen wird und übermenschliche Heilskräfte hat. Was ist das für eine Figur, Anna Pabst?
Rita ist eine junge Frau, die eine ganz starke Verbindung zu Gott hat, die mit Gott im Austausch steht und die diesen Austausch auch veröffentlicht. Also sie ist sehr aktiv. Sie heilt Menschen, sie hat prophetische Träume, die sie weitergibt. Sie ist im Zwiegespräch mit Gott und fühlt sich von Gott geleitet und ist in dieser Funktion die Predigerin, Priesterin einer Gemeinde, einer charismatischen christlichen Gemeinde. Und diese Begeisterung, diese Erleuchtung, kann man fast sagen, zieht viele Menschen an. Rita gibt vielen Menschen Hoffnung, führt ihre Gemeinde auf neue Wege und scheitert gleichzeitig mit dem Rest ihres Lebens in Konfrontation mit ihrem Glauben.
Sie verliert ihre Stelle als Lehrerin.
Ja. Und zwar, ich glaube, das darf man benennen, weil sie mit den Schülern betet. Im Unterricht, in der tiefen Überzeugung, dass das ist, was sie brauchen. Sie verliert ihre Stelle als Lehrerin, konzentriert sich daraufhin noch weiter auf ihren Glauben, lebt nur noch für Gott, und zwar sowohl was ihre Beschäftigung anbelangt, als auch physisch, schläft wenig, isst wenig, löst sich quasi auf für den Glauben, und es geht ihr immer schlechter, und sie wird dann auch darauf hingewiesen, oder erfährt die Diagnose, dass dieser Glaube möglicherweise in Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung steht. Das legt ihr ein Freund nahe, der Psychiater ist. Rita ist sich darüber nicht im Klaren, lässt sich aber auf diese Behandlung ein und tatsächlich verschwinden die Symptome von Schlaflosigkeit, von Unruhe, sie hat wieder Appetit, es geht ihr körperlich tatsächlich besser, das geht aber gleichzeitig mit einem Verlust dieser Erlebnisse einher. Und Rita befindet sich in der Zwickmühle, weil dieses gesündere Leben ein Leben ist, das ihr nicht lebenswert erscheint.
Haben Sie gesagt, diese Rita, auch die Kraft, die sie hat über diesen Glauben oder vermeintlichen Glauben oder diese Begeisterung, wie Sie es genannt haben, zieht viele Leute an, unterschiedliche Leute. Was für ein Umfeld haben Sie dieser Rita gegeben in Ihrem Stück?
Einerseits gibt es da einen Junkie, den sie auf der Straße anspricht und bei dem sie sagt, Jesus ist deine Rettung und bekenn dich dazu und er macht dich frei. Da erstmal auf Ablehnung stößt und dann taucht er doch wieder auf. Und mit dem Glauben, mit dem Bekenntnis zum Glauben einher geht, das muss man auch hier benennen, eine Aufnahme in eine nicht nur Glaubensgemeinschaft, sondern Lebensgemeinschaft. Rita lebt mit ihren Gemeindemitgliedern, wie sie das sagt, wie die ersten Jünger, die alles teilen. Wohnen zusammen, leben zusammen, essen zusammen, das Geld wird geteilt. Und da taucht Peter, das ist dieser Junkie, dann wieder auf und wird Teil dieser Gemeinde. Zum anderen ist da ihre Schwester, die eine eher labile Persönlichkeit ist, die auf etwas wackeligen Beinen steht, nicht genau weiß, wo sie hingehört, was sie arbeiten soll, an welche Menschen sie sich hängen soll und die sich erstmal in dieses sehr klare, man könnte, glaube ich, auch sagen, starre Gefüge dieser Gemeinde begibt und irgendwie da versucht, Fuß zu fassen, was ihr aber nicht sehr gut gelingt.
Das heißt, das sind viele Figuren, verschiedene Personen um diese Rita herum, mit denen oder mit deren Leben auch sehr viel passiert in diesem Stück. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Kennen Sie diese Situation?
Also ich kenne diese Situation nicht aus Ritas Perspektive, aber ich kenne, da kann man, glaube ich, drauf zu sprechen kommen, wie dieses Stück auch entstanden ist. In meinem Bekanntenkreis hat sich eine Freundin von mir in ihrem Glauben radikalisiert und hatte aber gleichzeitig ist das ebenfalls mit einer körperlichen Schwächung einhergegangen, diese Stärkung, Verstärkung des Glaubens. Sie kam mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus und von dort aus in die Psychiatrie. Und da hat man ihr gesagt, dass diese Verstärkung des Glaubens, dieser plötzliche Ausbruch, kann man sagen, eine manische Phase war in einer bipolaren Störung. Und dass sie, wenn dieses Gefühl wiederkommt, dieses Abheben und diese Kraft, diese Erleuchtung, dieses Gefühl von, jetzt weiß ich ganz genau was und wozu, dass das für sie ein Zeichen sein muss, dass wieder so ein Schub kommt. Also dass eigentlich ein Hochgefühl für sie ein Warnungszeichen sein muss.
Dass sie das akzeptieren muss.
Genau, und einschreiten muss. Also es ist eigentlich dann, wenn man das wieder fühlt, muss man eigentlich anfangen zu handeln. Und zu handeln heißt in dem Fall Medikamente nehmen und heißt natürlich auch, dieses Gefühl zu stoppen, diese Phase zu stoppen. Und das war also von medizinischer Seite, wurde das an sie herangetragen. Und gleichzeitig war aber ihre Gemeinde an ihrem Krankenbett und hat gebetet und hat dafür gebetet, dass die Dämonen, die da von ihr Besitz ergriffen haben, doch bitte ausfahren mögen. Und diese Frau ist also buchstäblich zwischen Stühle und Bänke gefallen, weil da gab es einfach zwei Realitäten, muss man sagen, die gegeneinander ausgespielt wurden, die miteinander nicht existieren konnten. Also da, wo die Ärzte ihr gesagt haben, wenn sie das Gefühl haben, sie sind von einem Geist ergriffen, da müssen sie aufpassen, da driften sie ab, hat die andere Seite gesagt, nee, das ist eine Realität, geistiger Kampf ist eine Realität und der wird da ausgefochten in dir.
Was mir aufgefallen ist, als ich ihr Stück Die Gottesanbeterin gelesen habe, ist, dass sie sehr eindeutig nicht entscheiden. Sie nehmen nicht Partei, sondern sie lassen diese beiden Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Realitäten quasi wie nebeneinander stehen. Was haben Sie im Schreibprozess, das ist ja auch ein langer Prozess, bis so ein Theaterstück dasteht und inszeniert werden kann, was haben Sie da über diese Situation erfahren?
Was ich besonders spannend fand, ist, ich habe mich dann angefangen zu beschäftigen mit dieser Kombination, also mit einerseits Heiligkeit und Erleuchtung und andererseits mentaler Schwäche oder Krankheit. Und bin dann auf die verschiedenen Mystikerinnen des Mittelalters gestoßen. Und über die gibt es aus heutiger Sicht auch ganz verschiedene Theorien. Und zwar beispielsweise eine der berühmtesten, Hildegard von Bingen, die hat Gott in einer Quelle des flackernden Lichtes gesehen. Und Gott, das waren für sie, diese Vision, das waren Lichterscheinungen. Und sie beschreibt das mit, ich habe ein helles Licht geschaut. Und es gibt Neurologen, unter anderem Oliver Sacks, die davon ausgehen, dass Hildegard an ganz starker Migräne gelitten hat. Und diese Migräne, die kann sogenannte Flimmerskomptome auslösen. Und das wird von Betroffenen genauso geschildert. Also ich habe in eine ganz starke Lichtquelle geschaut. Aber man wusste nicht, was Migräne ist. Man kannte das nicht. Das war kein medizinisches Phänomen, war unbekannt. Und darum hat Hildegard das als eine göttliche Erscheinung gedeutet. Und das, also ich finde, in dieser Beschreibung liegen genau diese beiden Gewichte. Etwas, was man damals nicht verstanden hat, als nicht von dieser Welt zu deuten, als göttlich zu deuten, als Erscheinung zu deuten, aber umgekehrt auch heute etwas, dem man die Realität abspricht. Und man sagt, es kann ja nicht Gott gewesen sein, eine medizinische Erklärung zu finden. Was ist da passiert? Was hat sie da gesehen?
Glaube ist ja zurzeit im Theater ein großes Thema. Es fällt mir mehr auf, dass über Religion, über Religiosität auf der Bühne gesprochen wird. Also Schauspielhaus Zürich hat gestartet mit einem Genesis-Abend, einem großen Abend. Im Theater Basel kam die Bibel auf die Bühne. Es gibt jetzt sogar ein Musical über Moses. Das ist ja schon interessant in dem Zusammenhang, was Sie jetzt beschreiben, von wegen, wie von heute aus einen neuen Blick auf den Glauben zu legen. Und da scheint es auch ein Interesse zu geben, eben aus unterschiedlichen Genres im Theater, wie aus unterschiedlichen Generationen. Wie erklären Sie sich das?
Also zum einen finde ich, rein den Akt des Glaubens auf die Bühne zu stellen oder auch eine Religiosität auf die Bühne zu stellen, ist vielleicht naheliegender, als man zuerst vermutet. Denn ich habe mich auch beschäftigt mit der Performativität des Glaubens. Und was haben, also ich würde die Verkettung so sagen, Glaube, Ritual, Theater. Und sowohl Theater und Glauben beziehen sich beide aufs Ritual, haben beide mit Ritual zu tun. Und auch damit, dass es eine Zeugengemeinschaft gibt, das Publikum oder die Gemeinde, die teilnimmt und bezeugt von dem, was da vorne an ihnen stattfinden, die Predigt oder die Heilung und das Theater. Und das kann man aber auch anwenden, umgekehrt auf religiöse Prozesse. Also ich sage Prozesse und bin schon beim Wort angelangt. Eine Prozession beispielsweise hat einen ganz theatralen Charakter eigentlich. Mit diesem Umzug, teilweise auch in Verkleidung, ein Reenactment kann man sagen. Und ich glaube, da gibt es einfach von der Inszenierungsebene ein großes Interesse oder etwas, was spannend ist. Wie stellt man das aus oder wie stellt man das vielleicht auch her? Lässt sich so etwas wie eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsames Erleben, Fühlen einer Gemeinschaft und vielleicht sogar eine Transzendenz herstellen durch die Mittel des Theaters?
Das Stück fängt ja an mit einer Predigt eigentlich. Rita steht da oder sie spricht im Stück, die Bühnenfassung kennen wir noch nicht, und hält eine Predigt. Sie glaubt. Nun ist die Bühne auch der Ort des so tun als ob. Also da, wo der Schein, da, wo die Fiktion, da, wo eben gute Schauspieler so tun, als würden sie glauben, als würden sie predigen. Da geben sie dem Regisseur, der das umsetzen wird, ihr Stück, eigentlich eine ziemlich große Herausforderung gleich am Anfang.
Ja, also es ist, ich finde es sehr schön. Ich habe in einem Gespräch, wo wir über den Text gesprochen haben, hat jemand gesagt, ja, mir gefällt es so, dass es mit einer Predigt anfängt, da sind wir auch gleich im Theater angelangt. Und das gefällt mir sehr. Also dieses Ausstellen von Worten, dieses Ausstellen auch vom Akt des Sprechens vor einer Gemeinschaft, glaube ich auch, das verknüpft gleich die Kirche und das Theater. Und was ich spannend finde, im Hinblick auch auf die Arbeit des Regisseurs, ist die Frage der Herstellbarkeit auch eines solchen Moments. Weil man da anfängt, drüber nachzudenken, also wenn sich eine Gemeinschaft zusammen erhebt und zusammen den gleichen Text spricht, selbst wenn man das behauptet, wie im Theater, stellt sich etwas her, dem man sich nicht entziehen kann. Ein chorisches Sprechen zum Beispiel, eine Stärke, eine Gemeinsamkeit. Und obwohl man genau weiß, das ist hergestellt, das ist auf eine Art Fake, kann man sich der Wirkung, die das hat, dennoch nicht entziehen. Und ich glaube, das ist für einen Regisseur spannend, damit umzugehen.
Weil beides, Glaubensgemeinschaft und Theater im Hier und Jetzt und in der physischen Anwesenheit von Publikum und Darstellern stattfindet.
Genau, genau.
Nun wird am Schauspielhaus Zürich Jörg Schwalen ihr Stück «Die Gottesanbeterin» inszenieren. Die Premiere musste verschoben werden aus Krankheitsgründen, wird Mitte März stattfinden. Sie sind auch Regisseurin, treten hier als Autorin in Erscheinung und Sie haben mir erzählt, dass Sie sich bei den Proben bislang sehr zurückgehalten haben. Weshalb?
Ich hatte, bevor die Proben begonnen haben, Gespräche mit Jörg Schwalen, mit dem Regisseur und da haben wir uns über Themen unterhalten, über das Stück unterhalten. Und dadurch hat sich ein ganz, ganz großes Vertrauen entwickelt zwischen uns, was für mich heißt, ich bin der Überzeugung, da ist jemand, der beschäftigt sich ganz aufrichtig und ganz intensiv mit dem Text und mit dem Stoff und entwickelt seine eigene Vision dazu. Und diese Vision möchte ich auch einfach lassen und leben lassen und zulassen und nicht kontrollieren und wollte dem Raum geben. Das war ein Bedürfnis von uns beiden, dass einerseits ich für mich selber den Abstand gewinne zu der Umsetzung und mich davon überraschen lasse, wie die wird, weil die, egal wie die wird, sicher anders wird, als ich das beim Schreiben vermutet hätte. Und andererseits aber auch für den Regisseur und seine Schauspielgruppe, dass die sich finden können, ohne Rücksicht auf den Autor, so würde ich das formulieren. Darum inszenieren viele Regisseure gerne tote Autoren, weil die einfach nicht auf der Probe sitzen und sagen, so habe ich das aber nicht gemeint. Und um das auszuschließen und um wirklich alle Möglichkeiten zuzulassen, dass sich keiner der Beteiligten irgendwie in der Verantwortung fühlt gegenüber der jetzt noch lebenden Autorin, haben wir beschlossen, dass ich in der ersten Hälfte der Probe nicht da bin. Ich habe das so weit getrieben, dass ich tatsächlich den Kontinent verlassen habe. Es gab also keinerlei Versuchungen, da auf der Probe aufzutauchen. Und jetzt, wo die sich aber gefunden haben, wo das steht, werde ich sicher mal an einer Probe anwesend sein, aber in der Funktion eines interessierten Zuschauers, der sagt, was sehe ich? Und nicht in der Funktion einer Autorin, die sagt, wird das denn jetzt so umgesetzt, wie ich das beim Schreiben beabsichtigt habe? Nein, gerade nicht.
Das klingt sehr redlich, sehr kunstbewusst, auch ein bisschen tapfer. Fällt es Ihnen schwer?
Nicht mehr. Ich glaube, dass die schwierigste Phase, die habe ich hinter mir. Und die war dann, als der Text dann wirklich fertig war. Und es auch klar war, jetzt arbeite ich nicht mehr jeden Tag dran und es wird jetzt nicht mehr alles anders. Und als eben auch diese Probenphase begonnen hat. So. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich es dann tatsächlich sehe und auch wenn ich es mit einer Öffentlichkeit zusammen sehe, weil ich es dann natürlich, denke ich, auch nochmal durch die Augen der Zuschauer sehe und mir überlege, ja, was denken die jetzt drüber oder wenn die das so sehen, was denken die dann über den Text und so. Ich glaube, das könnte nochmal ein kritischer Moment werden, aber gerade genieße ich es wahnsinnig. Es macht wirklich Spaß und ich freue mich sehr auf die erste Probe, ich freue mich sehr, sehr auf die Aufführungen und genieße auch gerade das Zurücklehnen.
Diese Frage stellt sich in Ihrem Fall ja auch nicht nur, weil Sie eine lebende Autorin sind, wie Sie es gesagt haben, sondern weil Sie eben auch Regisseurin sind. Das erste Stück, was ich von Ihnen gesehen habe, war Die Schläferin am Theater Neumarkt vor 2 Jahren, glaube ich. Es war auch Ihre Masterarbeit vom Regiestudiengang hier in Zürich. Sie haben danach eben auch tote Autoren inszeniert. Als letztes vielleicht Der Teich von Robert Walser mit ihrer freien Gruppe Papst und Co. Diese Inszenierung wird im März nochmal in Zug zu sehen sein. Wenn Sie diese beiden Perspektiven oder diese beiden Berufe auch, eben Regisseurin sein, Autorin sein, vergleichen, was bringt das, diese beiden Perspektiven getrennt zu halten?
Für mich bringt es ein Mehr an Wagnis, ein Mehr an Rücksichtslosigkeit. Und das finde ich für die Kunst sehr gut. Ich glaube, ich würde mich als Autorin mehr schonen, als das jetzt ein fremder Regisseur tut. Beziehungsweise würde ich als Regisseurin vielleicht gar nicht so viele andere Ideen haben, wie man den Text inszenieren könnte, als ich schon gehabt habe, als ich ihn geschrieben habe. Wenn ich einen Text habe von jemand anderem, dann suche ich meinen Zugang zum Text. Den habe ich ja noch nicht. Und dieser Zugang, ja, da entwickeln sich die Ideen, was man damit machen könnte, was man damit machen will, wie das zu einem spricht, wie man das veräußern möchte. Und wenn der Zugang schon da ist, weil ich den durch meine schreibende Funktion habe, ergibt sich da vielleicht nicht mehr so viel Neues. Es braucht auch nicht mehr so viel Energie, um reinzufinden. Und diese Reibung, diese Energie, zum irgendwo reinzufinden, was man sich nicht selbst ausgedacht hat, die finde ich eigentlich den besten Motor für Inszenierungsideen. Und darum habe ich mich entschlossen, das getrennt zu halten. Auch umgekehrt denke ich, jetzt wird ein anderer Regisseur sich irgendwie meinem Text nähern. Und ich glaube, auch diese Annäherung bringt einen Schub und bringt einen Schub an Ideen. Und die für mich als Autorin sehr, sehr spannend sind, weil das solche sein mögen, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Und das schließt alles ein. Das kann mich überraschen auf eine Art, wo ich denke, oh toll, das habe ich ja gar nicht drin gelesen. Das kann mich natürlich auch überraschen auf eine Art, wo ich denke, ach Jesus, das steht doch da gar nicht. Das war gar nicht so gemeint, war nicht meine Absicht. Aber das zuzulassen gehört dazu und auf das freue ich mich auch.
Aber befruchten sich die Autorin Anna Pabst und die Regisseurin Anna Pabst auch? Das eine ist ja, das zu trennen aus guten Gründen, die Sie jetzt geschildert haben. Das andere ist ja auch die Frage, weshalb sind Sie eigentlich beides geworden?
Also ich hoffe sehr, dass Sie sich befruchten und Sie nicht behindern. Ja, ich glaube vielleicht, das Befruchtende daran ist, dass ich mich in beiden Fällen mit Text beschäftige, mich aber auch in beiden Fällen mit Spielsituationen beschäftige. Also ich hoffe, dass meine Szenen Lust zum Spielen machen und dass sie auf eine Art geschrieben sind, dass auf der Bühne ein lustvoller Vorgang ist. Ich habe mich letzthin an mein allererstes Theaterstück erinnert, beziehungsweise an das erste, was ich eingereicht habe für Schreib für die Bühne.
Das ist ein junges Dramatikerprogramm.
Genau, das ist eine Plattform für junge Autoren. Und da habe ich einen Prosa-Text eingereicht und Namen mit Doppelpunkten vorne dran geschrieben und dachte, das ist ein Theatertext. Das ist, wenn Leute auf der Bühne Prosa-Text sprechen. Und über meine Arbeit habe ich, glaube ich, eben sowohl über die Regiearbeit als auch über meine vermehrte Arbeit als Theaterautorin habe ich dann gelernt oder ausprobiert, was braucht's denn eigentlich, dass es ein Theatertext ist und nicht aufgesagte Prosa? Oder was ist der Unterschied? Was sind die Mechanismen des Theaters? Und ich glaube, da helfen sich die beiden Berufe ganz stark.
Und was braucht's im Theater, damit etwas zu einem besonderen Erlebnis wird?
Ja, ich glaube, das Stichwort ist eigentlich schon gefallen. Es braucht das Erlebnis oder das Ereignis. Dass man sagt, ich habe was erlebt. Ich habe da was mitgemacht. Mich interessiert immer dieser geteilte Moment, den die Zuschauer und die Schauspieler miteinander erleben, miteinander teilen. Und das kann etwas sehr Performatives sein, was mich als Regisseurin auch interessiert. Bei meinem Stück, was genannt wurde, Der Teich, wird am Anfang über ungefähr 7 Minuten ein riesiger Ballon aufgeblasen. Und diese 7 Minuten gemeinsames Atmen erleben sowohl Schauspieler als auch Zuschauer gemeinsam. Diese Zeit haben sie gemeinsam durchgebracht und waren im gleichen Rhythmus und haben dieses Erlebnis gehabt. Damit fängt das Stück an. Da ist man quasi auf der gleichen Energie, wenn diese 7 Minuten rum sind. Das ist für mich so ein geteilter Moment. Das kann aber auch ein Drama sein, also dass man teilt, wie eine Ehe auseinandergeht. Und man war da irgendwie dabei, wie sich diese beiden Figuren immer weiter voneinander entfernen. Und ich würde sagen, das ist das, was das Theater auch einzigartig macht, dass man diese gleichzeitige Anwesenheit hat von Schauspielern und Zuschauern.
Nun haben wir über 2 Perspektiven geredet, die bei Ihnen zusammenkommen, nämlich Autorin sein, schreiben fürs Theater und Regisseurin sein, inszenieren Texte, die von anderen kommen oder auch von einem selbst. In dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal über 2 vermeintliche Gegensätze kurz mit Ihnen reden, die in Ihrer noch jungen Karriere auch beide auffallen. Eben Ihr neues Stück wird am Schauspielhaus Zürich, der größten Bühne in der Schweiz, uraufgeführt. Andererseits, Sie haben selbst eine freie Gruppe, Pabst und Co., Sie arbeiten in unterschiedlichen Zusammenhängen. Was bedeutet das für Sie? Ist das ein Spagat?
Nein, für mich ist beides Arbeit und glücklicherweise und auch bewussterweise beides freie Arbeit. Also ich habe in beiden Zusammenhängen bin ich auf Menschen und auf Arbeitsanlässe gestoßen, bei denen ich und die anderen Beteiligten auf eine freie Weise miteinander arbeiten können. Das bedeutet für meine Gruppe Papst und Co., dass wir eine gleichberechtigte, kollektive Arbeitsgruppe sind. Und für meine Arbeit als Regisseurin bedeutet das, dass ich keinerlei Einschränkungen hatte, was ich schreibe, wie ich schreibe. Und aber auch von der Freiheit, von der wir schon gesprochen haben, dass Regisseur und Autor und Schauspieler gleichberechtigt sind. Also dass nicht die Autorin dem Regisseur vorgibt, was er zu inszenieren hat, umgekehrt aber auch der Autorin nicht vorgegeben wird, was sie zu schreiben hat.
Freiheit, wichtiger Stichwort, glaube ich, fürs Arbeiten, nicht nur im Theater und nicht nur in der Kunst. Ihr Baby, haben Sie es genannt, Ihr Theaterstück Die Gottesanbeterin kommt Mitte März zur Uraufführung. Vielleicht zum Schluss noch, was wünschen Sie diesem Kind noch alles?
Ja, ich wünsche, dass es toben kann. Und ich wünsche mir, dass es Kontakt auslöst. Also ich wünsche mir, dass es irgendwie Leute ins Gespräch bringt, ins Nachdenken bringt, ins sich aufregen bringt. Ja, ich glaube, das ist es. Dass es irgendwie auf ein interessiertes, muss gar nicht unbedingt ein geneigtes Publikum sein, aber ein interessiertes Publikum stößt, dass sich dem auch stellt, weil es ja vielleicht nicht ein Thema ist, das jetzt jedem zu allervorderst steht. Und ich denke auch, glaube, bei einer ganz breiten Bevölkerungsschicht erstmal auf Ablehnung stößt, weil man sagt, ja, also Glauben ist für die, die nicht denken. Und dass man sich da aber dem öffnet und sich mit dem auseinandersetzt und da mag drüber nachdenken, das wünsche ich dem.
Von meiner Seite heute schon. Toi, toi, toi. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Anna Papst. Die Uraufführung von Die Gottesanbeterin wird im Schauspielhaus Zürich stattfinden. Mitte März. Das war Reflexe mit der Theaterautorin Anna Papst und Dagmar Walser.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.